Wir hören auf den Predigttext für heute, das im Alten Testament. Und zwar gleich im ersten Buch Mose, im ersten Buch der Bibel, Kapitel 32. Und wir hören die Verse 23 bis 31.
Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn sprach er: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Amen.
Eine eigenartige Geschichte, oder? Irgendwie erstmal ohne Zusammenhang. Gut, Jakob ist am Fluss Jabbok angekommen, an einer Furt. Und er will hinübergehen. Und er geht hinüber. Er bringt seine ganze Familie rüber. Aber dann geht er wohl nochmal zurück, alleine. Aber was will er da? Und überhaupt, woher kommt er? Und wohin geht er? Und dann ist das, was da beschrieben wird, konkret beschrieben wird, was man hört, auch ziemlich mysteriös. Da ringt jemand mit ihm. So scheinbar aus dem Nichts, die ganze Nacht hindurch. Und erstmal weiß man gar nicht, wer das ist. Und dann erkennt er zum Schluss wohl, dass ihr ihm in all dem Gott begegnet ist. Und er bekommt einen neuen Namen, Israel, der mit Gott streitet, heißt es. Kennen Sie die Geschichte von Jakob? Auch Israel genannt? Also die Namen haben Sie vielleicht auf jeden Fall ja, garantiert schon gehört. Die Geschichten von Jakob und so haben Sie vielleicht auch im Religionsunterricht, im Konfirmandenunterricht, im Kindergottesdienst oder sonst wo vielleicht auch selber schon gehört. Das ist schon eine spannende Geschichte, aber keine theoretische Geschichte. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, es ist nämlich eine Lebensgeschichte. Die Lebensgeschichte eines Menschen, eines Mannes, der eine ganze Menge schon hinter sich hat, der aber auch noch eine ganze Menge vor sich hat, als er dort am Jabbok ankommt. Er ist der Enkel von Abraham und Sarah und er ist der Sohn von Isaak und Rebekka. Wie gesagt, die Namen, die haben Sie bestimmt auch schon gehört und die Geschichten vielleicht auch noch irgendwie ganz hinten im Kopf oder auch weiter vorne. Als Jakob da an diese Furt, an den Jabbok kommt, da ist er kein junger Mann mehr. Seine Jugend, die hat er längst hinter sich gelassen. Und vor langer Zeit hatte er den Segen Gottes empfangen. Zunächst einmal vom Vater zugesprochen bekommen, dann aber selber von Gott zugesprochen bekommen: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also eingesegnet war er. So wie Sie Na, vielleicht doch ein bisschen anders, als sie vor 25 oder 60 oder 77 Jahren. Aber Gottes Segen, Gottes Zusage, Gottes Versprechen, ich will mit dir sein, ich will mit dir gehen, bei allem, was kommt, das hat er empfangen. Danach war er von zu Hause weg. Es gab nämlich Streit, wie so oft. Vor allem mit seinem Zwillingsbruder, mit Esau. Also Zwillingsbruder, denkt man ja, oh, die sind unglaublich eins. Nee. Die waren sowas von unterschiedlich, äußerlich wie auch innerlich. Und sie lagen ständig im Clinch. Ständig fühlte sich einer zurückgesetzt. Ständig buhlten sie um die Gunst der Eltern und wer denn den Vorrang in der Erbfolge hätte. Ständig fühlte sich einer benachteiligt und letztlich machte das alles kaputt. Das Ganze gipfelte darin, dass Jakob seinem Bruder Esau um sein Erstgeburtrecht, also diese Minute oder was er früher rausgekommen war da als Zwilling, dass er ihm um dieses Erstgeburtsrecht betrug. Nee, also fein und fair und feinfühlig und wertschätzend waren beide nicht. So viel ist man klar. Und so war Jakob fortgezogen. Zur Verwandtschaft seiner Eltern und Großeltern nach Haran, ziemlich weit weg, fern der Heimat, im wahrsten Sinne des Wortes. Bevor das Ganze noch in Mord und Totschlag oder in sonst anderen Katastrophen endete, und dazu fehlte nicht mehr viel. Die Andeutungen und Verwünschungen von Esau, seinem Bruder, waren ziemlich eindeutig. Und so hatte er dort bei seiner fernen Verwandtschaft so einiges erlebt. Er hatte eine neue Heimat gefunden. Einige von ihnen sind ja hier geblieben die ganze Zeit, andere sind auch ein bisschen weiter weg. Also einige sind auch angereist, habe ich mitbekommen. Also er hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr Kilometer noch zwischen, aber er hatte dann irgendwie selber Arbeit gefunden bei seinem Onkel. Er hatte Familie gegründet und hatte erlebt, wie sein Onkel ihn an vielen Punkten ziemlich übers Ohr gehauen hat und sein Vertrauen missbraucht hat. So wie er es früher selbst gemacht hatte mit seinem Bruder Esau, auch sogar mit seinem Vater. Das erlebte er jetzt selber. Und er erlebt vor allen Dingen, dass er nie so richtig heimisch wurde. Er blieb irgendwie immer ein Fremder. Und schließlich trifft er dann deshalb diesen Entschluss, nämlich heimzukehren, nach Hause, in die Heimat, zur Familie, zu Vater und Mutter, zum Bruder. Und dann steht er da, am Jabbok, an dieser Furt, an diesem Übergang in seine alte Heimat, aber in diesen neuen Lebensabschnitt, wo so gar nicht klar ist, wie das werden wird. Würde das gut gehen? Würde das überhaupt gehen? Er war doch jetzt 20 Jahre weg, über 20 Jahre mittlerweile. War er jetzt 45? 40, 45? 50, 55, 65, 70, Mitte 70, keine Ahnung. Ein alter Mann war ja, wie gesagt, auf jeden Fall dann auch noch nicht. Und am Ende war er auch noch lange nicht. Da lag, wie gesagt, noch einiges vor ihm. Ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und er wollte ihn bewusst gestalten und leben. Nur was er dann gehört hatte, das war nicht allzu beruhigend. Er hatte Boten zu seiner Familie geschickt, vor allen Dingen auch zu Esau. Ich lese Ihnen das mal vor, was vor unserem Predigttext einige Verse vorher steht. Da heißt es, Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau und sprach, so sprech doch zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban, unserem Verwandten, lange Zeit in der Fremde gewesen. Ich habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde. Und ich habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und die Boten kamen zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Kann man gut verstehen, oder? Was hatte er sich eigentlich gedacht? Einfach wieder nach Hause kommen zu können, einfach wieder heimkehren zu können, als sei nichts geschehen, einfach nochmal neu anfangen zu können, zu denken, hat er bestimmt alles vergeben und vergessen und War das jetzt der Anfang vom Ende? Bevor es weitergeht, bevor er weitergeht, hält er inne. Erinnert sich an den Segen Gottes, den sein Vater ihm zusprach damals. Nicht mit 14, das war ein paar Jahre später. Er erinnert sich an den Segen, den Gott ihm zusprach in jener Nacht, als er die Flucht, das Weite suchte, als er sich aufmachte. Auch eine Nacht voller Bangen, voller Fragen. Wie wird das werden? Wird das überhaupt was werden? Da hatte Gott zu ihm gesagt, vertraue mir, ich bin bei dir, ich gehe mit dir. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Auch eine Nacht voller Fragen und Ängste. Und er, Jakob, hatte Gott versprochen, wenn du mich führst und auch wieder nach Hause führst, dann will ich dir vertrauen. Klingt ein bisschen nach Konfirmation, ne? Aus all dem, was von Jakob berichtet wird, aus dieser Zeit, wo er weggegangen ist, bis da, wo er wiederkommt, in diesen Kapiteln im ersten Buch Mose, wird nicht so richtig klar, wie ist eigentlich sein Verhältnis zu Gott in dieser Zeit. Wie viel oder wie wenig hat er mit Gott erlebt oder gelebt? Was hat Gott mit ihm erlebt? Da wird nicht so viel Bezug drauf genommen, diese Dimension seines Lebens. Aber jetzt betet er. Vielleicht das erste Mal wieder nach langer Zeit so bewusst und intensiv. Auch das lese ich Ihnen vor. Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du mir zugesagt hast, dass du bei mir bleibst. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nichts, nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Richtig viele. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und mich schlage, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und ich will deine Nachkommen machen wie Sand am Meer, die man der Menge wegen nicht zählen kann. Errette mich von der Hand meines Bruders. Äußerlich versucht er sich so gut wie möglich darauf vorzubereiten, die zwei Lager. Das heißt, er hat seinen ganzen Tross, die Familie, die Kinder, die Mütter, die Mägde und alles, was er hatte, in zwei Lager aufgeteilt, weil wenn Esau angreift, dann kommt wenigstens ein Teil weg. Und alles tut er dafür, dass sein Bruder sieht, dass es ihm ernst ist, dass er neu anfangen will und dass er nicht der fiese Bruder von damals ist, dass er sogar um Vergebung bittet, um Gnade bittet, das heißt ja nichts anderes, dass er sich als Knecht und Esau als Herrn bezeichnet. Und dass er merkt, er will ihm nicht übel. Aber innerlich, da bleibt es dunkel. Und da tobt dieses ganze Chaos der Angst, wie das werden wird, in ihm. Und das ist ein Kampf dort an der Furt am Jabbok. Es ist ein Ringen mit sich selbst. Es ist ein Ringen mit dem, was kommt. Es ist ein Ringen mit Gott, wo es nicht vor und wo es nicht zurückgeht, weil er nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe mein Leben lang mit Menschen gerungen und auch letztlich mit Gott. Auch heute Nacht, vielleicht wie nie zuvor. Aber Gott hat mich nicht einfach nur niedergerungen. Es wäre ein kleines gewesen, mich niederzuschmettern. Nein, er hat mich als Gegenüber ernst genommen. Mit meinen Ängsten und Fragen hat sich von mir packen lassen und hat mich bei meinen Ängsten gepackt und festgehalten. Ich habe mit ihm gerungen und er um mich, bis ich ihn um seinen Segen gebeten habe, aus all diesen Kämpfen heraus, bevor er geht. Und in all dem Kämpfen, in all dem Ringen dieser Nacht ist so etwas wie ein neuer Morgen angebrochen. Was ich habe, was ich bin, das erkenne ich jetzt. Das bin ich doch nur durch die Gnade Gottes. Vergeben hat er mir, nah ist er mir, immer noch, trotz allem, auch weiterhin. Und geheimnisvoll, ja. Gott kriege ich nicht in den Griff. Den kann ich nicht festhalten, so dass er bequem und glatt ist und dass er alles genau so macht, wie ich es will. Aber er segnet mich. Und auch, wenn so manche Spuren bleibt von diesen Kämpfen, schmerzhaft zum Teil sogar, mit Gott kann ich meinen Weg weitergehen, weil er mit mir weitergeht. Und wenn Gott bei seinem Segen bleibt, trotz allem, was war, mir seinen Segen schenkt, dann ist vielleicht ja, dann öffnet sich vielleicht auch der Weg zu meiner Familie und zu meinem Bruder wieder neu. Dann ist auch hoffentlich da Vergebung und Neuanfang möglich in den Beziehungen meines Lebens. Ich werde jedenfalls meinen Teil dazu beitragen, dass das so gut wie möglich geht, möglich ist. Und so geht er weiter und erfährt und erlebt, dass der Weg sich tatsächlich öffnet, dass sein Bruder ihm tatsächlich freundlich begegnet und dass sie beide unter Gottes Segen weitergehen können in diesen neuen Lebensabschnitt als Gesegnete unter Gottes Gnade. Das ist schon eine ganz schön spannende Geschichte. Und wenn Sie mal Zeit haben und vielleicht sitzen Sie oder liegen Sie ja manchmal auch so und denken, ach, was mache ich jetzt? Erstes Buch Mose, Kapitel 26 bis 33. Ganz spannende Geschichte von Jakob, der auch Israel heißt. Aber jetzt heute sitzen wir hier als Gemeinde und sitzen Sie hier als Jubelkonfirmandinnen und Konfirmanden. Und schauen, wie gesagt, auf 25 und 60 Jahre Konfirmation zurück. Herr Meier, ich habe es schon angedeutet, 77 Jahre. Bei mir sind es erst 38,5, also genau die Hälfte. Aber immerhin. Wir haben unsere Elternhäuser längst verlassen. Ja, unsere Eltern leben zum Teil wahrscheinlich auch nicht mehr. Das, was unsere Jugend damals prägte, ist längst Geschichte. Selbst 1992, so die Jahre nach der Wende, ne, ist von dem aus, wie das heute alles läuft, längst auch Geschichte. Aber auch sonst, was haben wir sonst noch alles so hinter uns gelassen? Auch wenn wir vielleicht nicht wie Jakob in die Ferne gezogen sind, einige sind es ja. Die Zeiten und die Gesellschaft drumherum haben sich verändert, zum Teil mehrfach und auch ganz schön gravierend. Jakob erlebte bei seinem Onkel in Haran eine völlig andere Gesellschaft drumherum und auch das religiöse Umfeld war anders. Das waren andere Länder, andere Sitten. Und Gott spielte bei Jakob und seinem Onkel dort längst nicht die Rolle wie bei seinem Vater Isaak und seiner Mutter Rebekka und bei Abraham und Sarah, Oma und Opa. Und wie gesagt, wie sich das auf seinen eigenen Glauben auswirkte, das wird uns gar nicht gesagt. Wie haben sich die Zeiten in den letzten 25, 50, 60 Jahren bei uns verändert? So im Laufe der DDR-Zeit, aus den letzten Kriegsjahren, den Nachkriegsjahren heraus, Sozialismus hin, Sozialismus her, Mauer hin, Mauer weg und so manch anderes. Und das hat sich auch durchaus sehr verwoben, entscheidend zum Teil verwoben, mit unserer eigenen Lebensgeschichte. Wir haben Familien gegründet. Wir haben Berufe erlernt und ausgeübt. Und haben so manchen Erfolg und so manch glückliche Zeit erlebt. Aber auch so manchen Misserfolg bestimmt. Und manche Enttäuschung. Nicht nur auf der Arbeit. Auch in der Familie. Vielleicht gab es ja sogar auch Streit und Trennung. Und manchmal waren wir vielleicht sogar enttäuscht von uns selbst. Manch lieben Menschen haben wir hinter uns lassen müssen, verlassen. Haben wir verloren. Vielleicht hat sich auch unsere Einstellung Gott gegenüber verändert in dieser Zeit, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir die ganze Zeit mit dem Gegenwind, ja, treu zur Kirche gestanden. Vielleicht, ja, war das Drumherum aber auch einfach so anders und so drängend und so bestimmend, dass wir nicht mehr dabei geblieben sind, weil alles zu stark, zu anders, zu beeinflussend war. Sie merken, das, was ich jetzt nur andeute, dahinter stehen ja ganz persönliche Geschichten, Lebensgeschichten, Ihre Geschichte, Ihre Lebensgeschichte. Wir sind nicht mehr die gleichen wie früher. Und wir sind es doch. Aber genauso andersherum. Wir sind die gleichen wie früher und sind es doch nicht mehr. Gott ist es noch. Derselbe. Und wie an der Schwelle dort an der Furt bei Jakob, an seinem Abschnitt, sind wir vielleicht durchaus auch in dem einen oder an der einen oder anderen Frage hin und her gerissen. Und es ist vielleicht durchaus auch so etwas da wie ein innerer Kampf und so manch dunkle Nacht, in der man wach liegt und solche Kämpfe auch erlebt. Wer weiß. Das sind zum Teil ganz schön heftige Kämpfe, die man da auch nicht nur mit sich selbst oder mit Menschen, sondern auch mit Gott hat. Vielleicht wäre es sogar gut, wenn Sie merken, ach, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass mancher Kampf, den ich habe, vielleicht auch ein Ringen mit Gott sein könnte. Dann machen Sie sich das mal bewusst und durchkämpfen Sie das ruhig bewusst mit Gott. Der hält das aus. Was wäre das für eine Erfahrung, habe ich mir gedacht, wenn wir heute aus diesem Gottesdienst rausgehen. Nicht nur Sie als Jubelkonfirmanden und Jubelkonfirmanden, aber natürlich in erster Linie, aber auch wir anderen. Was wäre das für eine Erfahrung für Sie, für uns, wenn wir heute rausgehen aus diesem Gottesdienst und bei allem, was hinter uns liegt, für alles, was vor uns liegt, wie Jakob auf den Segen Gottes zurückkommen und erfahren, Gott ist nicht gegen uns, egal was war. Er ist für uns. Und wir müssen nicht gegen ihn kämpfen, er kämpft für uns. Das heißt übrigens auch Israel. Gott kämpft für uns, kann man genauso übersetzen. Er kämpft um uns, ist für uns. Und er will uns begleiten und führen in dem, was kommt. Das ist eben letztlich das, was Jakob erfährt. Ich glaube, das ist das tiefste Geheimnis all dieses Mysteriösen, dass er am Schluss merkt, Phanuel nennt er die Stätte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, dass er merkt, Gott kämpft für mich, Gott ringt um mich, nicht nur mit mir. Bei allem, was fraglich bleibt und unverständlich, auch in unserem Leben gilt es. Ich kenne Ihre Geschichten ja nur zum Teil gar nicht. Und wenn ich sie kenne, dann nur bruchstückhaft. Aber ich weiß, dass in einer Zeit, wo viele Gott den Rücken der Kirche nicht mehr, mir geht es weniger um die Kirche als um Gott an dieser Stelle auch, ja, den Rücken gekehrt haben, da gilt das, was die Jünger in Johannes 6 in der Lesung am Anfang erfahren haben. Dass sie merken, da sind manche Sachen, ja, da kann man sich dran stoßen und reiben. Die versteht man auch nicht. Jedenfalls nicht gleich. Aber Gott, du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, du hast Worte des Lebens, der Liebe, der Vergebung, der Versöhnung. Und das sind Worte der Liebe, die nicht aufhören. Worte des ewigen Lebens, Worte des Lebens sogar über den Tod hinaus. Und das ist gut, wenn wir dranbleiben. Wenn wir dankbar zurückschauen und dankbar sind für die Treue Gottes all die Jahre lang. Aber, und das kann man auch viel besser noch bei Jesus ablesen, als man es bei Jakob mitkriegt. Jesus hat von Gott eins rübergebracht, der ist jedem Menschen und jedem Menschen so begegnet, dass deutlich wurde, egal wer du bist, egal was war, Gott wartet auf dich. Und es ist ein Fest im Himmel, wenn einer für sich auf den Segen Gottes zurückkommt und da anknüpft, wo er vielleicht irgendwann mal aufgehört hat. Weil Gott wartet und sich freut. Und weil Gott sagt, und wir erfahren, das sind Brot und Wein. Wir werden das Abendmahl miteinander feiern. Und wenn Sie, also keiner muss da kommen, ja? Bitte keiner einfach nur so kommen, weil das jetzt irgendwie dran ist. Aber wenn Sie merken, das ist für mich dran, dann kommen Sie und erfahren in Brot und Wein, schmecken Sie, wie freundlich der Herr ist und merken, dass Gott sagt, Mensch, ja, komm auf meinen Segen zurück und vertraue und ergreife aufs Neue diese Verheißung, die Gott dir damals gegeben hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Lebe aus meiner Liebe und gib sie weiter. Und diese Erfahrung, die wünsche ich Ihnen von Herzen, dass dieser Tag auch in diesem Sinne ein ganz besonderer wird. So wie die Erfahrung für Jakob am Jabbok. Gott segne Sie. Amen.